Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hallo, herzlich willkommen.
Was geht, Leute?
Willkommen zu unserer neuen Folge Kaffee und Krisen.
Soziale Arbeit, aber ungefiltert.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch hier.
Wir freuen uns sehr über unseren zweiten Gast im Podcast. Das ist jetzt unser zweiter Gast. Das ist Sick. Und der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen durch ein Format namens Schorestein Papier und auch das gleichnamige Buch. Und ja, jetzt hat er auch ein neues Buch rausgebracht. Er hat eine sehr bewegende Lebensgeschichte. Und ich weiß, dass viele da draußen mit diesen Lebensgeschichten auf jeden Fall auch was anfangen können, gerade weil das ja in unserem Bereich auch oft zusammenkommt und deswegen freuen wir uns ganz besonders. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Wie süß ihr euch abwechselt, am Anfang ist ja knuffig.
Das machen wir immer spontan auf jeden Fall. Ja.
Echt? Das hat sich gekonnt angefühlt, so wupp, wupp, wupp.
Ja, sehr schön. So soll es im besten Fall auch sein. Also erstmal vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns eingeladen hast, weil wir sitzen hier gerade in Berlin bei dir zu Hause und dürfen hier den Podcast aufnehmen und da freuen wir uns auf jeden Fall besonders drüber. Es ist auch, also Leute, ihr müsst euch vorstellen, es ist sehr gemütlich hier.
Ich würde sagen, also erstmal herzlich willkommen. Bevor wir reinstarten in den Inhalt und in die Story, haben wir dir natürlich auch eine Kaffee- und Krisenfrage mitgebracht. Antworte ganz spontan. Die Frage ist, wann hattest du zuletzt oder was ist so ein richtiger, typischer Kaffee- oder Krisenmoment für dich? Kurze Erklärung, Kaffeemoment ist was richtig Schönes, wo du denkst, okay, jetzt geht's mir gerade richtig gut. Und Krisenmoment beschreibt sich, glaube ich, von alleine. Das kann so ein kurzer Alltagsmoment sein oder einen, den du gerade in Erinnerung hast, der so in den letzten Tagen passiert ist, wo du dachtest, das war irgendwie richtig cool oder das hat mich auf jeden Fall kurzfristig in eine Krise gebracht.
Krisen kommen bei mir immer wieder, das muss ich so sagen, weil Emotionen sehr stark bei mir sind. Ich außer Cannabis keine Medikation habe und Cannabis eher ein schwacher Filter ist für Emotionen. Man merkt halt trotzdem alles, kann mir keiner erzählen. Bestimmt gibt's Menschen, die so reagieren. Aber wenn ich kiffe, fühle ich trotzdem noch alles. Es kommt nur nicht so stark bei mir an. Es ist wie so ein Wattefilter immer noch, den ja. Ich auch leider immer noch brauche. Da braucht's oft gar nicht viel, dass meine komplette kleine Welt zusammenbricht. Ich habe halt viel gelernt in den letzten 13 Jahren und reflektiert dann die Situation, wenn sie da ist, auch wenn der Schmerz da ist und alles gerade zusammenbricht. Und man neigt dann ja, wenn der Schmerz da ist, bei sich zu sein. Und warum, safe, ja. Warum? So diesen ja. Halt so, ne? Warum ich schon wieder? Oh mein Gott. So, warum? Ich habe mir antrainiert, dann, weil oft gehören zu meinen emotionalen Einschlägen andere Menschen. Ja. Die das mit mir machen, also soziale Gefühle, ne?
Ja.
Und die kommen halt echt extremst bei mir an. Und ja, letztendlich ist Cannabis dann halt noch so ein kleiner Filter, den ich dafür brauche, ne? Und ja, Krisenmoment, ja, ist genau das.
Ja,
wenn,
okay.
Wenn eine negative Emotion bei mir einschlägt. So, das hat man ja auch recht regelmäßig. Ich rufe dann immer ab mein Wissen und versuche die einzuordnen. Diese Emotion, hat sie überhaupt diesen Wert, den ich ihr gerade gebe? So, oder drehe ich wieder maßlos hier am Rad und alle gucken mich nur an, wenn sie mich jetzt sehen würden, würden mich angucken und denken, Mann, komm mal klar, Junge. So, ist das wieder so eine Situation oder hat mein Gefühl wirklich eine Berechtigung? Also ist der Grund wirklich da und ist er rechtfertigt, der auch so ein Gefühlsausbruch?
Mhm.
So, und im Normalfall nicht. Ist dieser Gefühlsausbruch nicht gerechtfertigt. Das kenne ich halt mittlerweile von mir und dementsprechend gehe ich dann halt auch mit meinen Krisen um. So, es dauert dann ein paar Tage manchmal, bis ich wieder auf normal fahre und auch normal fühle wieder, also im Alltagsbereich ankomme emotional. So, und die schönsten Kaffeemomente tatsächlich sind viel schneller beschrieben, die schönen Sachen sind aber schnell vorbei, ist jeden Morgen. wenn ich mir hier meine Espresso mache.
Geil.
Ganz in Ruhe. Und mit Massagepistole, Njolli und zwei Tassen starken Espresso trinke.
Ja, das ist also, ich glaube, so in den Tag zu starten ist auch ein guter Kaffeemoment. Und was du mit den Gefühlen beschrieben hast, so, also, ich finde es auf jeden Fall, ich habe ja deine Serie damals sehr, sehr viel gehört. Und ich finde, was du auf jeden Fall krass machst, es so, deine Gefühle beschreiben zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe damit für mich persönlich lange Probleme gehabt, so meine Gefühle beschreiben zu können. Aber ich finde, du bringst es auf jeden Fall immer gut rüber. Zumindest das, was ich gesehen habe.
Du redest von Schorestein Papier tatsächlich schon.
Ja, also ich fand, du hast
Gefühle. Marco steigt direkt hier in das Thema ein.
Also zu dieser Zeit, als wir angefangen haben zu drehen, wusste ich nicht mal unsere 5 Grundgefühle.
Krass, okay.
Wusste ich nicht. Ich habe auch immer gedacht, ich bin nicht richtig. Also wie ich neige halt dazu, emotional stark zu reagieren dann auf in vielen Situationen, sei es Wut oder sonst, also alles kommt stark auch Traurigkeit und so. Meine Welt bricht sofort zusammen und so. Und dann dreimal drüber nachgedacht und gedacht, okay, eigentlich ist sie doch ganz heile, so, komm mal klar, warum fühlt sich das so stark an halt, ne?
Ja.
Das ist dann immer die große Frage und aushalten, ne? So, und bei Schorestein Papier tatsächlich wurde ich emotional intelligent abgefragt.
Okay.
Von Paul Lücke, also dem Produzenten und dem Vereinsvorsitzenden und mit Hauptgründer, der Kopf hinter Stigma e.V. und hinter
Hallo
unserem
Paul
Verein.
Auf jeden Fall an dieser Stelle.
Genau, liebe Grüße.
Großen Shoutout.
Der hat mich emotional halt und nie gewertet. Deswegen habe ich mich getraut, vielleicht auch meine Emotionen so zu beschreiben, mit denen ich immer gedacht habe, ich liege völlig falsch.
Weil so. Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz die Leute abholen, weil es gibt auch mit Sicherheit einige, die gar nicht wissen, was Schorestein-Papier ist und ja, wie deine Geschichte dahinter ist. Möchtest du die Leute einmal kurz ein bisschen abholen und ihnen erzählen, worum es grob in Schorestein-Papier geht, beziehungsweise kannst du auch detaillierter sagen, worum es da geht?
Wir übersetzen einfach den Titel. Schorestein-Papier ist Heroin, Kokain, Bargeld.
Ja.
So die drei Eckpfeiler 30 Jahre lang in meinem Leben. So, nichts anderes hatte irgendwie Wert oder es ging um nichts anderes. So, und meine Geschichte ist viel Straße, am Anfang mit viel Spaß mit den Jungs, so, man fühlt sich unbesiegbar auf harten Drogen, auch Opiate, Alter, ich war Superman, mir konnte keiner irgendwas, so, nicht mal, also im T-Shirt im Winter raus, also sag alles, ne, ich bin Frostkötte, aber auf Heroin geht das. So, und du fühlst dich einfach unbesiegbar, dir kann keiner irgendwas. Solange der Rausch anhält und das habe ich halt ganz lange gefeiert, dann kommt natürlich die erste Haft, wenn du dann so unterwegs bist für, weiß ich nicht, wie viele 50 Einbruchsdelikte, wo ich noch gedacht habe, ich kriege eine Bewährung, aber das läuft natürlich nicht. Dann nach der Haft, natürlich ist in der Haft für meinen Kopf nichts passiert, ich war nur weggesperrt, so, also weit weg von
Resozialisierung,
Therapie, Starthilfe, sonstiges. Ich habe so ein unbeholfenes Abschlussgespräch mit meinem Gruppenbetreuer gehabt, der völlig fehl am Platz war in dieser Jugendanstalt. Der hätte Kindergärtner werden sollen.
Mhm.
Also das war so ein Typ, der hat Backgammon mit mir gespielt.
Ah, okay.
Und hat mich geholt, komm mal gleich zum Backgammon. Ich war in der Dusche, habe gerade Eimer geraucht.
Ja.
So, und er sieht mich beim Eimer rauchen und sagt gar nichts dazu, aber sagt, ich habe schon Backgammon aufgebaut, komm mal gleich, wenn du fertig bist. So, weißt du, also so und du, den habe ich in den Schwitzkasten genommen, das ist ein Beamter in der Justiz, wollte Anstalt, ne, in der Jugendanstalt. Und der konnte so den Jungs eigentlich gar nichts entgegensetzen. Und der wusste halt auch nicht, was für mich jetzt, ne, irgendwie. Der hat mir dann alles Liebe gewünscht und alles Gute gewünscht. Und das war's. So bin ich entlassen worden mit meinen 800 Mark Ü-Geld damals in die Obdachlosigkeit. So, gerade nach meiner ersten Haftstrafe.
Kannst du das zeitlich benennen?
Bis 93.
Weil das natürlich, für uns ist das natürlich sehr interessant, weil wenn ich jetzt mal überlege, 91 bis 93, das ist jetzt auf jeden Fall schon viele Jahre her und...
Da gab's euch noch gar nicht, ne?
85,
okay.
Mich gab's noch nicht, bin 2, 3 Jahre später.
Ich war schon am Start auf jeden Fall.
Aber Eddie, geh mal in dein Körbchen. Na los.
Das ist übrigens der süße kleine Hund, der hier da ist.
Er ist, das ist aber eine Bulldogge.
Er ist auf jeden Fall, was ist ein Bulldogge?
American Bully.
Ja. Bulldog. Also ich sag euch, wie es ist. Er ist auf jeden Fall ein richtig schöner Hund, aber auch sehr klobig. Ja, genau. Also da überlege ich gerade, weil das für uns ist das interessant, weil ich natürlich den Gedanken habe, es gibt viele Sozialarbeitende, die inzwischen in Haftanstalten arbeiten. Und für mich oder beziehungsweise für uns ist da Resozialisierung sollte eigentlich die Hauptsache Nummer eins sein in Haftanstalten, nach meinem Empfinden. Und ich glaube, dass da auch ein großer Systemfehler ist. Und ich glaube, dass es 91 bis 93 noch unentspannter und noch uninformierter war, wie man mit Menschen umgehen sollte, die in Haftanstalten sind und was der Sinn eigentlich einer Resozialisierung sein sollte, wenn sie wieder die Haftanstalt verlassen.
Ja, oder auch Konsumenten. Ne? Also für mich zu dieser Zeit, ich war auf über 5 Gramm Heroin jeden Tag dosiert, so habe ich alleine jeden Tag geraucht. Das heißt so 8 Stunden am Tag nur Folie rauchen, so auf mehrere Einheiten verteilt. Bin von jetzt auf gleich auf 0 gesetzt worden. So,
ja,
da gab es auch kein Methadon oder sonstiges, kein warmes Ausschleichen. Also wenn du nicht im Methadon-Programm bist, bekommst du ja kein Methadon im Vollzug weiter, damals schon gar nicht. Gab es sowieso ganz wenige Methadonplätze zu der Zeit, 91. Ich habe meinen ersten Entzug kalt gemacht dort. Ich bin schon vom Polizeiarrest nach 48 Stunden total entzügig in der Justizvollzugsanstalt in Hannover angekommen. So, und bin kaum bis in den 4. Stock da auf die Jugendstation gekommen. So, hab gedacht, ich komme nie wieder lebend raus. Und hab dann 2 Wochen richtig abgekackt. So, hab am 3. oder 4. Tag, als es ganz schlimm wurde mit dem Entzug, also richtig, richtig schlimm mit Krämpfe und Zusammenbrechen und so, hab ich nur den Notfallknopf in der Zelle die ganze Zeit gedrückt. Und normalerweise muss dann ein Beamter kommen. Kommt auch, dauert. Das ist halt ein Beamte, die Uhr tickt ganz langsam. So eigene Zeitrechnung, so, man, was nervt der schon wieder? So, die ganze Zeit ist das Licht über meiner Zellentür an und der ist dann gezwungen zu kommen und irgendwann nervt sie ihn. Und ich frage halt immer das Gleiche. Geh mal bitte zum Sunny für mich. Geh mal zum Arzt, hol mir mal was gegen meine Schmerzen. Voll entzügig. Und klar, ich habe 5, 6, 7 Gramm Heroin jeden Tag geraucht. So, und jetzt von jetzt auf gleich kriege ich gar nichts mehr. Das ist die Hölle für mich. Soll ich euch das erzählen, was zu der Zeit noch so hier, wir tun dir was Gutes, war in der Justizvollzugsanstalt.
Ja, voll.
2 Rollen, also ich bin dem Beamten voll auf den Sack gegangen, irgendwann so 17 Uhr rum, sagt er zu mir, kommt an die Zelle, Mann, nerv mich nicht. So, ich sag, geh bitte zum Sunny für mich, bitte, bitte, ja, okay, hat er sich breitschlagen lassen, dann durch diese Zellentürluke, ne, und sagt, ja, okay, ich geh zum Sunny, ich komm gleich wieder. Gleich. Ich habe 4 Stunden an dieser Tür gehangen, ne, und habe gelauscht, gemacht und getan, habe diese Ampel die ganze Zeit gedrückt, gegen die Tür gebollert. Irgendwann kam er, also die Luke ging dann auf, ich so einen Schritt zurückgegangen und sagte zu ihm, na endlich, so, ich habe gedacht, jetzt wird mir geholfen. Dann schmeißt er mir eine halbe Packung Kamillentee vor die Füße und 2 Rollen Klopapier, grinst durch die Luke und sagt, scheiß dich mal richtig aus, lieben Gruß vom Sunny, das wird schon wieder. Und mach die Luke wieder zu und so. Und ich habe gedacht, ich krieg jetzt irgendeine Medikation gegen meine Schmerzen. Ne? Gar nichts, selber schuld. Das war die Devise, hast du dir reingetan, jetzt musst du halt wieder raus. Kommt klar. So. Ja. Und das hat aufgehört tatsächlich in der gleichen Anstalt, kurz nachdem ich inhaftiert worden bin, ein Jahr, ein Dreivierteljahr später, da war ich schon in der JAH, bin wieder topfit. Er ist in der JVA Hannover einer an seinem Heroinentzug verstorben.
Ach krass, okay.
Und dann wurde das Methadon eingesetzt, dieses Ausschleichen. Also wenn du offensichtlich schwerst abhängig bist und wirst von der Straße weg verhaftet, kriegst du 1 Woche Methadon.
Ah, okay.
Also 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 oder 0,5 Milliliter und dann nichts mehr. Dass du im Grunde deinen Heroinentzug warm ausschleichen kannst, weil das Opiat baut innerhalb von 1 Woche keinen eigenen Spiegel auf, also keine körperliche Abhängigkeit.
Ja.
Und gleichzeitig kannst du das Heroin im Hintergrund entgiften.
Ah, okay.
So, aber baust halt keine neue Abhängigkeit zu dem neuen Suchstoff auf. Natürlich ist es nach dieser Woche immer noch scheiße.
Ja, ja.
Du bist gerade frisch entgiftet, noch nicht richtig, weil ein bisschen Methadon, das braucht dann auch wieder ein paar Tage. Das braucht viel länger als Heroin, um sich wieder aus dem Fettgewebe zu lösen. Aber ja, du kannst so warm entschleichen. Im Normalfall kommen die Leute heutzutage so drauf, selbst die, die nichts mit Drogen zu tun haben, die wissen das schon. Also Leute von der Straße, weil die können abschalten direkt. Gib dir mal 6 Milliliter Methadon, wenn du nicht dosiert bist.
Ja.
Das ist eigentlich 6 Milliliter Dosierung. Methadon ist die höchste Dosierung für einen Krebs- oder HIV-Patienten im Endstadium.
Ach krass, okay.
Also was gegen Schmerzen angeht.
Ja.
Was glaubst du, wie die dich wegkickt?
Ja.
Also wenn du nichts gewohnt bist, hängst du 3 Tage in den Seim, 3 Tage voll dicht. So richtig dicht. Du willst am nächsten Tag eigentlich noch gar nicht wieder nehmen. So ja. Dicht. Und viele kommen jetzt in Vollzug und sind dann ja zum Teil, also auch wenn sie nur zu viel trinken oder so, dann ja, vollsüchtig. Zack. Und dann kriegen sie das Methadon. So und also so werden viele angefixt, ne?
Ah, okay. Die sagen dann, dass sie sehr süchtig sind, damit sie das Methadon bekommen.
Ja, oder andere Substitute, andere Mittel, die dich nicht fühlen lassen. Die wollen ja sowieso nicht fühlen. Also das ist ja das Hauptproblem die ganze Zeit. So, warum Leute so abdrehen, ne?
Ja, ist...
Auf Substanzen meine ich, ne?
Ja, ja, voll. Das ist auch was, worüber ich mir im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht habe, weil ich hatte selber Berührung mit Drogen, aber das war halt, bei mir hat sich das auf Marihuana-Konsum in meiner Jugend beschränkt. Und das sind so viele Sachen, wo mir, oder auch, ich habe viel Alkohol konsumiert, ich bin viel zum Fußball gefahren, bin am Wochenende, ich war fast jedes Wochenende auf jeden Fall sehr betrunken. Und
das gehört zum Fußball dazu, dummerweise, wie, ne?
Irgendwie gehört es, das ist wirklich absurd.
Also,
also
selbst ich verbinde Fußball, Stadionbesuch mit Saufen und ich war einmal in meinem Leben im Stadion.
Ja, ja.
So als 13-Jähriger oder so, oder 12-Jähriger hat mir schon gereicht, Fußball, geh mir weg, ey.
Ja, ja, und ich war halt voll drin und irgendwann ist mir einfach bewusst geworden, dass das alles auch damit zusammenhängt, mit Gefühlen immer irgendwelche Gefühle zu verdrängen oder auch eventuell Gefühle verstärken wollen. Und
was ja auch mal okay ist.
Was ja, genau, voll, was ja auch mal in Ordnung ist.
Muss nur bewusst sein. Du musst es, also das muss eine bewusste Sache werden, dass man konsumiert, weil... Ne? Also
genau.
Und auch dieses Belohnungssystem, das ist ja auch voll okay, das funktioniert, viele nutzen das dann aus und die Belohnung ist halt, also das ist ja das Schlimme an Substanzen. Erstens nehmen sie den Schmerz und sie sind die Belohnung. Also das,
ja,
weißt du, es gibt ja eigentlich keine Pause beim Konsum. Entweder belohnst du dich oder du betäubst dich gerade.
Ja.
Und im Normalfall bei Dauerkonsumenten ist es die Schmerzbetäubung und haben nur selten einen Punkt, den sie belohnen wollen. So,
ja,
trotz ihres Konsums. Ne? Das macht ja halt auch konstant was mit dir. Vor allem, wenn dir das klar geworden ist, wenn dir das bewusst geworden ist, was mit dir los ist. Wenn du das nicht mehr vor dir selbst wegreden kannst, deine Situation. Wenn nichts mehr bleibt als die beschissene Wahrheit.
Ja.
So, an der Stelle, ja.
Ja. Also,
Eddie.
Ja, hier ist Eddie ist hier gerade wieder ein bisschen am Schmusen.
Der schmust auf jeden Fall gerade mit mir.
Also wir haben heute auf jeden
Fall das Sofa mit seiner Route.
Wir haben hier heute auf jeden Fall eigentlich 2 Podcast-Gäste. Eddie ist auf jeden Fall auch sehr interessiert.
Mit den Gefühlen betäuben und entweder betäubst du die Negativen oder du schaffst die Positiven. Das funktioniert ja auch lange und gerade wenn du merkst für dich, okay, die Wahrheit ist irgendwie gerade so schlimm und das, was in mir los ist, ist so schlimm, dass ich gar nicht das bearbeiten möchte, weil es viel zu viel auf einmal ist, zieht man das natürlich auch übertrieben in die Länge irgendwie. Nur das Problem ist letztendlich, dass du ja gar nicht in die Auseinandersetzung kommst, solange du betäubt bist, auf welcher Art.
Genau, auch wenn du die Betäubung weglässt, heißt es ja noch nicht, dass du dich auseinandersetzt, dann ist nur das schlimme Gefühl da oder die vielen schlimmen Gefühle, die du nicht verarbeitet hast. So, das ist dann da. Und dann kommt der Schmerz wieder und dann kommt wieder die Frage, gehe ich den schweren Weg, gehe ich das jetzt an?
Ja, genau.
Und fall vermutlich zwischendurch mal auf die Fresse, weil das einfach dazugehört. Keiner kann sich fehlerfrei verändern in Höchstgeschwindigkeit. Das funktioniert halt einfach nicht, auch wenn wir uns das alle wünschen. Ich habe gedacht, ich muss nur clean werden, dann ist mein Leben cool. Alter, wie beschissen war mein Leben, als ich plötzlich nüchtern war. So, dann wurde mir das alles bewusst. So, Alter, ich habe 30 Jahre keine Post aufgemacht. Einmal im Jahr geht eine volle Mülltüte, ungeöffnete Post, mal alles von der Staatsanwalt und Gerichte und irgendwelche Gläubiger geht einmal ungeöffnet in die Tonne. So, da, weißt du, so habe ich gelebt. So. Und plötzlich muss ich mich damit auseinandersetzen. Das war so eine erschreckende Erkenntnis, dass, okay, das nur clean werden reicht nicht. Ich muss mich kümmern. Und zwar konstant, das ist auch so ein Ding, eine Konstante. Das hört ja nicht auf. Es passiert ja immer wieder. Also das Leben lebt, also das bewegt sich und es entwickelt sich und es passieren Dinge und jedes, und du kannst ja, so wie ich das 30 Jahre gemacht habe, das einfach ignorieren, dass Dinge passieren und deinen komischen Film durchziehen. Irgendwann muss es gefühlt, also bei mir war auch aussichtslos gefühlt. Also diese Schere, Stein, Papier, die Serie, das war so mein allerletzter Strohhalm. So, meine Mutter hat mich, als der Anruf kam, ob ich das vor der Kamera erzählen will, mein Leben, hat meine Mutter mich gerade vor einer Woche aus meiner letzten Entgiftung abgeholt, damit ich nicht direkt nach der Entgiftung rückfällig werde und das nächste Kilo Gras kaufe. Mhm. So, und nicht mit Schore rückfällig werde, weil so sah es nämlich aus, 13 Entgiftungen, ich komme raus, mache die Entgiftung freiwillig, weil ich nicht mehr konsumieren will, steig dort morgens vom Krankenhaus ins Taxi, fahr zum Dealer, hol mir 5 Päcken, fahr nach Hause und ruf in Holland an und bestell die nächste Ware. Weil was soll ich denn auch sonst machen? Soll ich eine Bewerbung schreiben oder was? Was soll ich denn da reinschreiben? Ich weiß, wo dein Tresor steht und wie er aufgeht oder was? Also wer will mich denn haben? Keine Sache, nicht mal für Mindestlohn will mich irgendwer einstellen. So, obwohl ich schon auch durchaus in der Lage bin, Leistung zu bringen.
Ja, so. Was mich da interessieren würde, weil natürlich wir beide als Sozialarbeiter arbeiten und uns natürlich auch immer interessiert, gerade wenn man so Lebensgeschichten hört und wir natürlich auch so Lebensgeschichten, also über 30 Jahre jetzt selber ich noch nicht gehört habe, aber natürlich wir auch Menschen haben, die mit sowas konfrontiert sind. Hätte dir ein Sozialarbeiter helfen können zu diesem Zeitpunkt? Was hätte man machen können oder sagst du, dir hätte zu diesem Zeitpunkt erstmal so keiner helfen können? Das würde mich interessieren.
Das beantworte ich immer gleich. Du musst dir vorstellen, ich war 15, als das Opiat kam, als Schore in meinem Leben kam, Anfang 15. Davor war ich schon zwei Jahre durchgehend bekifft, nur einmal geraucht, die ganze Zeit. Und habe jedes Mal immer das Gleiche gedacht. Also immer, wenn eine neue Substanz in mein Leben kam, ich sie das erste Mal gefühlt habe, habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Weil plötzlich war Ruhe in meinem Kopf. Jede Substanz ist immer ein ganz klares Gefühl. Immer das. Punkt.
Mhm.
Das tausche ich jedes Mal aus. Sobald die Substanz einschlägt, ist nur dieses eine Gefühl dieser Substanz da und nicht das Chaos.
Ja.
Das emotionale Chaos, das ich in mir trage und mit dem ich noch nicht mal Überschriften habe, hatten wir ja eben.
Ja.
So, ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt. Liebe und Hass, ja, und der Rest, Alter, leck mir am Arsch. So, interessiert doch auch keine Sau. Guck mal, wie alle abgeht. So, also, und ich habe halt auch immer gedacht, ich bin nicht richtig mit dem, was ich denke über meine Gefühle. So, und eigentlich habe ich ja auch durch mein rebellisches Verhalten halt auch, naja, ganz deutlich gezeigt irgendwie, dass ich gar keinen Umgang damit habe, aber habe halt auch keinen Erwachsenen um mich gehabt, der es mir hätte zeigen können. Das ist halt so das Ding. So, meine Mutter hat es nie gelernt, mit Emotionen umzugehen.
Genau, das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Also, natürlich nur das, was du erzählen willst, wirst du erzählen. Aber natürlich ist das auch interessant, weil irgendwo muss ja auch ein Anfang gewesen sein oder irgendwo muss ja auch...
Diese Frage hat mich lange... Wann hat denn der Scheiß angefangen? Das hat mich so gequält, diese Frage. Deswegen bin ich ja auf den Grund gegangen.
Ja.
Also nicht über meine Mutter hinaus, weil da hört es dann bei mir auf. Weil Oma ist Täterin, Mittäterin, okay. Stillschweigende Mittäterin, wie das vor Gericht heißen würde,
ja.
Bei dem sexuellen Missbrauch und der Gewalt und dem Hunger und dem Elend und dem Schmerz meiner Mutter, indem sie Männer ins Haus geholt hat, die da nichts verloren haben.
Okay.
So, und um es mal grob anzuteasern, und ist mit 15 gerettet worden von ihrer Tante, weil sie sich getraut hat, ihr endlich nach 3 Jahre oder 4 Jahre sexuellen Missbrauch ihr Martyrium in einem Brief zu schreiben. Die hat damals in Marseille gelebt und meine Mama in Straßburg.
Ja.
Und hat ihr dann sich getraut, weil sie wusste, ihre Mutter und ihre Tante mögen sich nicht.
Mhm.
Also hat sie diese Tante ausgewählt und hat der diesen Brief geschrieben in der Hoffnung, dass da was
okay.
passiert.
Ja.
Und die hat sofort reagiert, hat die Gendarmerie gerufen und das Jugendamt verständigt und meine Mutter ist da halt rausgeholt worden. Ist dann, wie es zu dieser Zeit in den 60ern, kleines Mädchen, sexueller Missbrauch, die kommt in ein Kloster, nur Männer, alte graue Männer. Ein paar Nonnen dann auch, aber die eigentlich reden die nicht. Ihre Ansprechpartner in dem Kloster sind alte graue Männer.
Ja, ja.
Genauso eine Männer, wie nachts in ihr Bett gekommen sind. Es macht gar keinen Sinn, für das kleine Mädchen dort anzufangen zu sprechen, schon gar nicht in den 60ern. Na, also hat sie das einfach runtergeschluckt.
Aber ganz kurz, da muss ich eine kurze Nachfrage stellen. Also, aber in dem Kloster ist jetzt
nichts weiter passiert. In dem Kloster ist sie gut aufgehoben, hat ihre Ausbildung gemacht.
Okay.
Also da in dem Kloster ist alles super gelaufen, aber es gab kein befreiendes Gespräch, keine
Traumata-Aufarbeitung, ja, ja, ja.
Was hier da passiert ist, das wäre zwingend notwendig gewesen.
Es wäre zwingend notwendig, ja,
genau,
definitiv.
Punkt.
Ja, ja.
So, das ist halt nicht passiert. Was machen Menschen dann, die auch nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen? Das ist, sie versuchen, das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen. Und
voll.
Diesen Schmerz einfach runterzuschlucken. Meine Mutter hat das niemals jemandem erzählt. Das ist dann irgendwann vor 20 Jahren ihr das erste Mal so ein bisschen rausgerutscht, weil sie selbst angefangen hat, Therapien zu machen, weil sie sich gefragt hat, warum bin ich immer traurig?
Ah, okay, das ist erst sehr spät rausgekommen.
Ja, das ist jetzt also für mich auch diese Traumataufarbeitung, was in Räuberpistolen in meinem neuen Buch halt passiert.
Ja.
In Kapitel 4, das waren jetzt dieses Jahr 8 Wochen voller schmerzhafter Telefonate mit meiner Mutter.
Oh, krass.
So, also, weil ich es halt wissen wollte. Ich wollte ja auch kein Humbug reinschreiben in das Buch. Und also wollte ich wissen, wie die Szenen aussahen. Oma stand hinter der Tür, während es passiert ist. Hinter der offenen Kinderzimmertür.
Ja.
Und wusste es. Klimpert dann extra laut mit dem Kühlschrank und mit Wein oder keine Ahnung, Wasserflasche mitten in der Nacht, um sich bemerkbar zu machen, aber nicht um dem Kind, ihrem Kind irgendwie, ich helfe dir gleich zu symbolisieren, sondern um ihm zu symbolisieren, ich weiß, was du da machst. Und dann geht sie wieder ins Bett.
Ist ja erstmal eine Strategie, ne? Also werten kann man die auf unterschiedlichen Art und Weisen, aber das ist auf jeden Fall ja schon mal ein Zeichen dafür, dass sie gemerkt hat, da läuft auf jeden Fall irgendwas schief.
Naja, sie hat meiner Mutter hinterher, als sie gesagt hat, sie hat es ihr gesagt, hat sie ihr gesagt, das hättest du wohl gerne, kleine Schlampe. Das war die Reaktion. Sie wusste ganz genau und sie hat es einfach jahrelang geduldet und mitgemacht. Sie ist Mittäterin in meinen Augen.
Ja.
Das ist dabei rausgekommen.
Ja.
Dass ich jetzt gerade nochmal gedacht habe, ich finde es auch richtig stark, dass du da auch so weiter nach oben in die Familiengeschichte gehst. Ich mache in meiner Arbeit auch viel generationenübergreifende Arbeit, weil es immer irgendwo herkommt. Und da müssen wir nicht nur hochgehen zu Mama und Papa, sondern auch zu Oma und Opa und vielleicht auch noch eine Etage höher.
Naja, bei Oma und Opa, bei mir sind wir schon in der Kriegsgeneration. Das sind Kriegskinder.
Mhm.
Das liegt ja jetzt wohl auf der Hand, wie der Umgang mit Emotionen aussieht.
Ja, safe.
Na?
Safe.
Also da brauchen wir überhaupt gar nicht das weiter ausformulieren.
Aber das ist halt so wichtig und das finde ich auch so wichtig, gerade aus unserer Perspektive, dass wir auch verstehen müssen, weil am Ende des Tages, wir gehen irgendwann zur Uni, lernen es, Sozialarbeitende zu sein, aber du lernst es erst, wenn du dich mit den Menschen unterhältst und auch verstehst, was überhaupt dahinter steckt, wie weit.
Sozialarbeit kannst du nicht aus Büchern lernen, oder? Also das ist wie, du bist ein guter Rapper oder du bist ein super Schauspieler. Das ist ich glaube, das hat was damit mit Talent zu tun, also ein Talent für den Umgang mit Menschen, die Brücken zu schlagen. Ohne sich dafür verbiegen zu müssen. Ich kenne ja Leute, die stehen so versteift vor dir, Alter, 10 Minuten lang und oh, Alter, du erreichst keinen. Weißt du, tut mir ja leid für dich. Entspann dich doch einfach mal und versuch mal, dich locker zu machen. Naja.
Also ich meine, soziale Arbeit ist ja ein Beruf wie jeder andere. Es gibt Leute, die sind einfach für diesen Job nicht gemacht.
Das genau, ist eine Berufung, meiner Meinung nach eine Berufung, mehr als ein Beruf.
Ich glaube schon, dass es an vielen Stellen auch eine Berufung ist. Ich glaube, dass man auch viel lernen kann. Aber dass so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale da auch von Vorteil sind.
Natürlich.
Und auch jeder Mensch lernt, mit seinen Emotionen umzugehen, je nachdem, was in der Kindheit passiert ist. Und die Kindheit ist einfach eine prägende Zeit. Und was haben dir deine Eltern beigebracht, wie du mit Emotionen umgehst? Und wenn dir das selber gar nicht beigebracht wurde und du deine eigenen Emotionen nicht einordnen kannst, wie möchtest du dann mit anderen Klienten und Klientinnen arbeiten und denen erklären, wie die Gefühlswelt abläuft?
Genau, das geht nicht.
Wenn du da irgendwie Lücken in deiner Geschichte hast, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, aber dann fülle sie und dann finde irgendwie die blinden Flecken in deiner Lebensgeschichte, arbeite das auf und sortiere es für dich neu ein. Weil wenn du selber nicht mit dir im Reinen bist, kannst du meiner Meinung nach auch anderen Menschen nicht ins Reine bringen.
Das ist so ein drückender Gedanke immer, wenn ich zum Beispiel an dieses Format Call Lieber Sick denke. So, das kann ich nur leisten, wenn ich emotional gerade cool bin. Also mich gefestigt fühle, in der Lage bin, einen guten Rat zu geben.
Was ist das für ein Format?
Call Lieber Sick ist im Grunde sowas wie Domian 2.0. Das ist immer wieder mal live gelaufen, wo ich live mit Betroffenen telefoniere. Sexueller Missbrauch, Sucht, Kriminalität, egal was die Stigmata auch immer da hervorbringen. Das sind die Themen. Und dann setze ich mich mit den Leuten auseinander, frage sie halt auch ab. Natürlich, ich will ja verstehen. So, und dann gehe ich, also im Grunde alle emotional wichtigen Bausteine durch, bis wir dann am betreffenden Punkt sind. Immer der Chat wird aufgefordert mitzumachen, hat immer ziemlich gute 300, 500, 800 Zuschauer, so, die immer auch mitgemacht haben. Und ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Format, wo ich das sofort unterschreibe. Ich kann mich da nicht hinsetzen, wenn ich hier noch 2 Stunden vorher selber gesessen sitze und heule.
Ja. Ja,
wenn ich hier sitze und heule, dann, Alter, geh mir weg mit deinem Scheiß. So, ich will dein Quatsch gerade nicht hören, weil mein eigener Quatsch mich gerade erdrückt. So. Nein, gerade nicht.
Das habe ich bei Anna oder bei Freunden, wenn ich in einer Lage bin, wo es mir gerade selber nicht so gut geht. Ich kriege das auf der Arbeit hin, das zu kompensieren, wenn ich zur Arbeit gehe und mir geht es gerade nicht so gut. Da kann ich mir das dann schon anhören. Da bin ich aber auch nicht so emotional involviert, was für mich auch wichtig ist, dass ich meine Arbeitsrolle zu diesem Zeitpunkt habe. Aber zu Hause ist bei mir dann auch Schicht im Schacht. Ich will dann auch nichts hören. Ich kann dann auch nicht super gut zuhören.
Es ist manchmal auch einfach genug mit dem Schmerz und dem Elend der anderen.
Es ist manchmal genug.
Manchmal ist es einfach genug und dann aus Selbstschutzgrenzen. Ich bin gestern zum Beispiel auch hier vom Rewe angesprochen worden. Hey, könntest du dich mal mit meinem Kumpel treffen? Der würde sich so gerne mal mit dir unterhalten. Wenn ich mich mit jedem Kumpel treffe, dann mache ich den ganzen Tag nichts mehr anderes, mich mit Kumpels zu treffen und den allen unter die Arme zu greifen und gehe nach Hause und gucke in den leeren Kühlschrank, kann die Miete nicht bezahlen. Das ist dann leider so, auch wenn ich das gerne mache. Also das heißt nicht, dass ich das grundsätzlich nicht mache. Wenn du mich gerade in der Situation erwischt, wo ich sowieso jetzt hier sitzen bleibe und die nächsten 2 Stunden und gut gelaunt bin und ja, komm, setz dich dazu, was bedrückt dich, komm, hau eben raus. Und im Normalfall brauche ich dann ja auch nicht lange, nach 5 Minuten weiß ich, wo der Schuh drückt.
Ja.
Und dann gibt es ein motivierendes Gespräch und dann verabschiedet man sich wieder. Aber das kann ich halt nicht grundsätzlich und überall leisten. Ich habe ganz lange schlechtes Gewissen gehabt, deswegen, weil ich gesagt habe, nee, kann ich jetzt nicht, ich habe keine Zeit, Termin oder sonst was. Selbst wenn ich wirklich einen Termin gehabt habe, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ihm jetzt nicht einen Rat geben konnte, obwohl er mich so mit Tränen in den Augen anguckt. So, das funktioniert halt, dieses Abgrenzen, das wäre für mich als Sozialarbeiter die absolute Hölle. So, ich kann mich halt ganz schwer von Menschen abgrenzen. Wenn ich mich auf sie eingelassen habe, habe ich mich auf sie eingelassen. Und dann ist die Geschichte da und dann drückt die bei mir die ganze Zeit.
Und genau dafür kann das Studium sehr hilfreich sein. Also das Studium wird dir niemals dabei helfen, alle Menschen zu verstehen und ein guter Sozialarbeiter nur durch Studium zu sein. Es kann dir aber auf jeden Fall dabei helfen, Methodiken für dich auch selber anwenden zu können und dir deiner Position und deiner Rolle bewusst zu werden.
Ich werde kein Sozialarbeiter und ich weiß mich abzugrenzen.